Ich habe euch eine Grafik mitgebracht, die ihr vielleicht kennt. Stichwort Erlebnispädagogik oder auch Persönlichkeitsentwicklung. Da gibt es dieses Modell. Komfortzone, Lernzone, Panikzone. Komfortzone ist uns vertraut. Da fühlen wir uns wohl, geborgen, sicher. Da weiß ich, wie es läuft. Und da drüben sitzt mindestens eine Lehrerin und die hat dann immer wieder Schüler vor sich. Und wer noch Schulkinder hat, der weiß auch, wie das funktioniert. Und ihr habt wahrscheinlich alle selber gewisse Erinnerungen an eure Schulzeit. Lernen. Hier geht es jetzt weniger um mathematische Formeln und Vokabeln, als vielmehr sich auf Neues und damit auch Unbekanntes einzulassen. Und ich muss lernen, damit eben irgendwie klarzukommen. Heraus aus dem Vertrauten einen mutigen Schritt in das Unbekannte. Und dann gibt es eben da noch dieses andere, Panik. Nämlich dann, wenn einem sowas wie der Boden unter den Füßen weggezogen ist. Und wenn ich meine eigene Grenzen und meine Ohnmacht und Hilflosigkeit so ganz massiv erlebe. Großer Stress, vielleicht sogar andere, die mir auch feindselig gegenüberstehen. Wie komme ich da klar? Neues Wagen, Aufbruch, so heißt bei uns im Pfuhl drüben die Predigtreihe. Und wir haben dazu Texte aus dem zweiten Buch Mose. Aber bevor ich da weitermache, noch diese Aussage. Und ich hoffe, ihr könnt dem zustimmen. Das Leben spielt sich außerhalb unserer Komfortzone ab. Bewegung, also aufstehen, sich bewegen, das tut gut und das ist gut. Und alle Bewegung ist Ausdruck von Leben und Lebendigkeit. Ein Toter bewegt sich nicht mehr. Aber bitte nicht nur bewegen, sondern zielgerichtet. Vorwärts gehen. Ich habe das schon erwähnt, 2. Mose, Exodus, so wird dieses Buch auch genannt. Und es beschreibt eben diese Geschichte vom Aufbruch Israels aus Ägypten. Heraus aus der Gefangenschaft. Wer aufbricht, der verlässt seine Komfortzone. Und er braucht vor allen Dingen ein Ziel. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Dein Ziel heute Morgen hieß Griesbad. Gasse oder Straße? Gasse. Und ich glaube sogar Haus Nummer 1. Ja, schön, dass du da bist. Aber bitte bleib nicht sitzen. Und bitte geh nicht nur nach Hause, sondern lass dich auf diese alte Geschichte ein. Die haben ihre Komfortzone verlassen. Okay. Wir alle wissen, das war Sklaverei und das war Knechtschaft und das war ganz viel Ungutes. Aber jeder hatte doch auch so seine eigenen vier Wände, wo er einen Schutzraum und eine Geborgenheit hatte, trotz aller Unterdrückung. Stell dir vor, du würdest von hier aus nicht mehr nach Hause gehen. Heimatlos. Wollen wir das wirklich sein? aufbrechen? Ich unterstelle euch, dass ihr die Geschichte, die groben Züge kennt, wie ein Mose den Pharao aufsucht, weil Gott ihn beauftragt hat, und wie er da vor diesem Pharao steht und Pharao konfrontiert mit dieser Aussage: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene in der Wüste. Wer ist Mose? Er war mal der Prinz von Ägypten. Und sein Name bedeutet, wer weiß es? Danke. Der aus dem Wasser gezogene. Stell dir vor, du würdest ihm heute Morgen begegnen und du würdest ihn auf Deutsch ansprechen. Der aus dem Wasser gezogene, schön, dass du da bist. Mose wusste, wie man sich vor Pharao zu verhalten hat. Er war unterwiesen in all den Künsten der Ägypter. Und was für eine Unverfrorenheit. So spricht der Herr. Also da gibt es scheinbar einen, der ist mächtiger und größer und einflussreicher wie der Herrscher von ganz Ägypten. Zumindest nachdem der aus dem Wasser gezogen worden war. Und dann fordert er auf, dieses Volk, das für die Ägypter arbeitete, ziehen zu lassen. Einfach so. Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene in der Wüste. Dienen, dieses Wort, kann man auch mit anbeten übersetzen. Und darum geht's. Das Volk Israel ist Gottes auserwähltes Volk. Und Gott hat eine Absicht mit diesem Volk, nämlich, dass sie ihm dienen. Dass sie ihn anbeten und damit in Freiheit Gott dienen. Okay. Da gibt's noch die Einschränkung in der Wüste. Also ich will nicht unbedingt freiwillig in der Wüste leben. Aber könnte es sein, dass Gottesdienst Leben in der Wüste ermöglicht? Dass gerade so Überleben möglich ist? Ganz egal, wie deine äußere Situation auch aussieht, und ob du dich in der Komfort- oder in der Lern- oder in der Panikzone befindest. Gott in Freiheit anbeten. Nicht abhängig sein. Weder von einem Pharao noch von irgendwelchen Gottheiten und Götzen, die dort angebetet wurden und verehrt wurden. Das war die Antwort von Pharao. Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsste und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn. Ich will Israel nicht ziehen lassen. Und dann, ich weiß es nicht, wie viele Tage und Wochen ins Land gehen, aber du und ich, wir wissen, es gibt 10 Plagen und das spitzt sich alles auf diese eine Frage zu. Wer ist der Stärkste? Wer ist der Mächtigste? Pharao, der gottgleiche Herrscher Ägyptens oder dieser unsichtbare Herr? Bei diesen Plagen erleben die Ägypter und zum Teil auch Israel ganz schön viel Negatives. Und dann kommt eben jene 10. Plage, wo in ganz Ägypten in einer Nacht die Erstgeborenen sterben. Auch der Thronfolger im Hause Pharao. Und dann lautet seine Antwort,
verschwindet.
Zieht fort aus unserem Land, geht und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Geht und bittet auch für mich um einen Segen. Ergänzend dazu drängen die Ägypter, die ganz normale Bevölkerung, das Volk der Israeliten so schnell wie möglich das Land zu verlassen. Sie geben ihnen sogar entsprechende Schätze, Materielles mit. Hauptsache ihr geht. Diese Konfrontation beweist und belebt die Allmacht Gottes. Dieser Zeitabschnitt der Plagen wird, um die Grafik aufzugreifen, für Israel zur Lernzone. Sie lernen, dass Gott Gott ist, der Höchste, der Stärkste, der Größte. Und sie lernen, dass man auch außerhalb der Komfortzone diesem Gott vertrauen kann. Sie waren vorbereitet. Sie wussten um das Ziel, im Bild gesprochen, sie saßen auf gepackten Koffern und sie konnten, als Pharao vom Verschwinden redet, auch tatsächlich aufbrechen. Der Weg heraus aus der Sklaverei in die Freiheit begann. Ein zweites heute Morgen, und das kennt ihr alle auch. Wer aufbricht, der erlebt nicht nur Sonnentage und Schönes, sondern der wird auch mit Schwierigkeiten konfrontiert. Geografisch gesehen hätte der kürzeste Weg Richtung Norden und dann am Meer entlang geführt. Theoretisch, plus minus, 2 Wochen, dann hätten sie dort sein können. Aber Gott führt sie nicht den kürzesten Weg. Nein, er führt sie sogar in die entgegengesetzte Richtung. Er führt sie in den Süden. Und dann landen sie am Schilfmeer. Gott. Also, wer hat jetzt den Durchblick und den Überblick? Und wer hat ihn verloren? Gott weiß, was er tut. Und ich verstehe nicht immer, warum Gott tut, was er tut. Aber Gott weiß dennoch, was er tut. Und ich glaube, Gott hat absichtlich den Umweg gewählt, weil auf dem kürzesten Weg wäre das Volk in kürzester Zeit massiv in kriegerische Auseinandersetzungen gekommen. Da, wo heute Gazastreifen ist, da gab's Feinde. Gott hat Überblick, Gott sieht das Ganze. Und gleichzeitig auf dem Umweg, den Gott Menschen führt, werden Hindernisse und Schwierigkeiten nicht erspart. Denn Pharao sieht auch, was das Volk macht. Und er bereut's. Und er weiß, die laufen in die Sackgasse. Und deshalb jagt er ihnen nach. Für Israel ist das Ende nahe, noch bevor die Landesgrenze erreicht oder überwunden wäre. Der Traum von der Freiheit ausgeträumt. Vor sich das Schilfmeer, hinter sich das Heer und links und rechts Wüste. Und anstatt auf Gott zu schauen, sieht Israel eben nur noch Meer oder her. Und sie haben scheinbar alles vergessen, was sie in den wenigen Tagen und Wochen erlebt hatten. Und sie kommen zu Mose und sie sagen sinngemäß, wären wir nur nicht. Wären wir nur nie aufgebrochen. In der Psychologie und in der Beratung, da gibt es einen Satz, und der behauptet, lieber das Bekannte Unglück, als das unbekannte Glück. Lieber sitzen bleiben und Sklave sein, als aufstehen und mich Widerstand und Schwierigkeiten aussetzen. Weil ich weiß ja nicht, was ich erleben werde. Das bekannte Unglück. Lieber haben als das unbekannte Glück. Israel als Volk, dort am Schilfmeer. Ja, sie hatten ihre Komfortzone verlassen, aber sie waren immer noch Sklaven. Sie waren Sklaven ihrer Angst. Und diese Angst lähmte sie. Und sie waren Sklaven ihrer Sinne, also dessen, was man sieht, was man hört. Und sie hatten vergessen, was sie wahrgenommen hatten, wie Gott führt und dass du auf Gott Verlass ist. Und sie waren Sklaven ihrer Umstände. Die Dinge laufen nicht gut, nicht wie erwünscht. Und plötzlich ist alles nur noch schrecklich. Mose, warum? Warum hast du uns das angetan? Ich behaupte, das Volk befindet sich jetzt eindeutig in der Panikzone. Und Mose? Mose reagiert anders. Mose bleibt gelassen. Mose hat gelernt. Und weil er gelernt hatte, Gott zu vertrauen, konnte er seine Komfortzone vergrößern. Und er ist nicht in der Panikzone gelandet, sondern, ja, auch er musste jetzt weiterlernen. Aber er hatte gelernt, dass man auf diesen Gott vertrauen kann. Und er wusste nicht, wie es weitergeht. Auch er war zwischen Heer und Meer. Aber er vertraute auf diesen Unsichtbaren. Seine Worte: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er heute bereiten wird. Der Herr wird für euch streiten, für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Wenn dich die Panik überkommt, okay, dann werde ich manchmal ganz still. Aber aus Frust und aus Wut und aus Ärger. Aber ich glaube, Mose wollte eine andere Stille haben. Eine Stille des Vertrauens und damit verbunden der Hoffnung. Fürchtet euch nicht. Israel muss zwei Erfahrungen lernen. Das erste, der Weg in die Freiheit ist weder einfach noch bequem. Der ist nicht einfach noch bequem. Dieser Weg in die Freiheit ist lang und beschwerlich. Einmaliges Aufbrechen reicht nicht. Nein, Aufbrechen ist jeden Tag neu gefordert. Und es geht darum um Hingabe. Immer wieder neu. Vorbehaltlose Hingabe an Gott. Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich dich nicht verstehe. Das ist das eine, was Israel lernen musste. Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich dich nicht verstehe. Hingabe. Und das andere, das zweite, es geht um Gottes Ehre. Es geht um Gottes Ehre. Gerade in der Wüste, in der Sackgasse. Gott will und wird seine Größe und seine Macht erweisen. Zu Mose hat er gesagt bei seiner Berufung, ich bin der Ich Bin. Ich bin der immer Gegenwärtige. Ich bin der Ich Bin. Und das wird er unter Beweis stellen. Okay, wir wissen, wie es ausgeht. Aber in deinem Leben, in deiner aktuellen Situation, die mir nicht vertraut ist, da weißt du auch noch nicht, wie das ausgeht, oder? Kannst du heute schon sagen, dass der Weg, den Gott dich führt, ein guter Weg ist? Ich vertraue dir, auch wenn ich dich nicht verstehe. Warum, Herr? Also ich kenne diese Frage aus meinem Leben. Und ich verrate euch nicht, wann ich zum letzten Mal warum gesagt habe, ihm gegenüber. Gott vertrauen, weil diese scheinbaren Umwege Gottes noch immer besser sind als eigene Abkürzungen. Da gibt es diesen einen, der ans Kreuz genagelt wurde, und eines seiner letzten Worte war: Warum? Warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum musste Jesus das alles erleben? Warum hat Gott den Tod Jesu zugelassen? Das, was nach der heftigsten Niederlage aussah, wurde doch zum größten Sieg. Zum Sieg über Hölle, Tod und Teufel. Und genau diese zwei Aspekte, nämlich Hingabe und Ehre Gottes, werden am Kreuz von Golgatha sichtbar. Jesus gibt sich hin für dich und mich, für uns. Und Gott offenbart seine Macht. Weil auf die Art und Weise der Tod und die Macht der Sünde ein für alle Mal besiegt wurde. Jesus vollbringt durch seinen Tod und die Auferstehung eine einzigartige Rettung. Wer an ihn glaubt, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Vom Tod zum Leben. Verkehrte Welt. Im Chinesischen sind das vier Schriftzeichen. Vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und ich habe die mal an die Tafel geschrieben und dann sagt ein Taiwaner zu mir: Theo, das ist falsch. Dann habe ich gesagt: Warum ist das falsch? Ja, bei uns heißt es vom Leben in den Tod. Und das ist doch richtig. Wir leben doch, oder? Und wir erwarten den Tod. Ja, er hat recht, menschlich, er hat recht. Aber bei uns hat sich was verändert. Ich erwarte nicht den Tod, sondern ich erwarte das Leben. Wer aufbricht, erlebt Gottes Gegenwart und Hilfe. Dieser Durchzug durch Schilfmeer ist das biblische Bild von Befreiung. Auswegslos. Und keiner kann sich selber retten. Der lange Weg in die Freiheit beginnt, indem ich mich einlasse auf den Ich Bin, der ich bin. Er gibt klare Anweisungen, was zu tun ist. Und ihr kennt wahrscheinlich diese Einzelheiten. Mose soll den Stab nehmen, die Hand ausstrecken und dann teilt sich das Schilfmeer. Für mich ein Wunder, ein Glaubensakt, und mich bewegen diese Worte. Und ich habe sie absichtlich abgesetzt, damit ein klein wenig was von der Wirkung rüberkommt. Die Israeliten gingen hinein Und zwar ins Schilfmeer. Sie gingen hinein. Mitten ins Meer, so geht's da weiter. Mitten ins Meer. Hast du den Mut, in deiner Komfortzone aufzustehen und den Schritt über die Grenze zu machen? Mitten ins Meer? Aber Theo, das ist doch verrückt. Auf dem Trockenen. Ich kann es dir nicht machen. Und du selber auch nicht. Aber Gott kann es. Auf dem Trockenen. Und jetzt, für Israel ist das die Rettung. Und der genau gleiche Weg wird für die Ägypter zur völligen Katastrophe. Aufbruch. Im Aufbruch das Ziel vor Augen. Im Aufbruch mit Schwierigkeiten rechnen. Im Aufbruch und im Vertrauen auf Gott Wunder erleben. Er handelt. Er kämpft. Er führt. Ich möchte schließen mit diesen Worten, die ich als Gebet sprechen möchte. Ihr könnt es auf YouTube als Lied nachhören. Bei einem Gott, der das Meer teilt, ist immer ein Weg. Da ist immer noch Hoffnung, wenn es scheinbar nicht weitergeht. Ein Gott, der das Meer teilt, kommt nicht zu spät. Da ist immer noch Hoffnung. Mein Gott bahnt immer einen Weg. Amen. Ich möchte euch einladen zum gemeinsamen Gebet des Vaterunsers. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir, schenke, bewahre, erhalte dir seinen Frieden. Amen.